Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mit der Geschichte, die wir eben als Evangelium gehört haben, führt uns der Evangelist Johannes mitten hinein in die nachösterliche Gemeinde. Zu denen, die den Auferstandenen erlebt haben, das dritte Mal, heißt es am Schluss, sind sie ihm schon begegnet, zu denen, die von der Überwindung des Todes herkommen. Danach, so beginnt ja dieser Bibelabschnitt, erinnern wir uns noch mal kurz, was davor alles gewesen ist. Ja, der Auferstandene war ihnen erschienen, Geistbegabung, Aussendung, Verleihung der Schlüsselgewalt zum Sündenvergeben. Ja, sie hatten Osterfreude und Begeisterung erlebt. Und nun finde ich es schon erstaunlich, wie am Anfang der heutigen Geschichte das Bild der nachösterlichen Gemeinde gezeichnet wird. Ich finde, zunächst strahlt da nichts aus von österlicher Freude. Dabei sind die Säulen der Urgemeinde zusammen. Simon Petrus, Thomas, die Söhne des Zebedäus, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Insgesamt heißt es, sind es sieben. Sieben, eine symbolträchtige Zahl. Das soll ganz sicher andeuten, dass wir hier so ein Stück exemplarische Kirche vorgeführt bekommen. Aber was für ein Exempel bieten sie? Ich finde, es liegt eine seltsame Stimmung auf dieser Szene zunächst. Sie hängen rum am See Genezareth. Etwas planlos und ziellos. Sie sind nicht auf Mission, sie erzählen nicht weiter, nein. Sie sind da am See Genezareth. Was fangen wir jetzt an? Sagt Petrus, ich will fischen gehen. Sagt die anderen, kommen wir halt mit. Hier regt sich nicht das Herz, hier meldet sich der Magen. Liebe Gemeinde, offensichtlich geht das damals und dann wieder und wieder bis heute. Man kann wie die sieben Jünger als Gemeinde zusammen sein, Ostern erlebt haben, aber doch dann relativ unberührt, unbewegt und unbeeindruckt sein von allem, wozu er sie berufen hat. Gemeinde, die nur noch mit sich selbst beschäftigt ist. Und deshalb heißt es, in dieser Nacht fingen sie nichts. In dieser Nacht. Hier klingt schon an, dass sie morgen dann wohl genauso weitermachen wollen. Routinierter Trott. Dieses Bild alltäglicher Tristesse begleitet die Kirche Jesu Christi als Schatten mal mehr, mal weniger bis heute. Man ist zwar zusammen, aber man selbst und erst recht die anderen draußen merken gar nicht so recht, was begeistert, was aufleuchten und ausstrahlen sollte, was wir erlebt haben. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Mit dieser schlichten Frage bringt Jesus es auf den Punkt. Er zeigt den Maßstab. Und die Jünger müssen sagen, nein. Liebe Gemeinde, dieser Frage müssen wir uns bis heute als Kirche Jesu Christi stellen. Habt ihr was? Brot für die Hungernden, Gerechtigkeit für die, die Unrecht erleiden, ein Dach über den Kopf für Obdachlose, Wärme für erstarrte Seelen. Habt ihr da was? Eine österliche Gemeinde Jesu Christi wird daran zu erkennen sein, dass sie was hat, was satt macht, was Menschen nährt an Leib und Seele. Und der Beginn dieser Geschichte führt es uns sehr deutlich vor Augen. Gemeinde Jesu Christi ist kein sich selbst erhaltendes System, das einmal ins Leben gerufen, dann von sich aus fähig wäre, sich selbst am Leben zu halten und für die eigene Lebendigkeit zu sorgen. Im Gegenteil, als Kirche sind wir immer auch gefährdet von der eigenen Vergesslichkeit und dem alltäglichen Trott. Der nimmt uns so schnell wieder gefangen, auch jetzt eine Woche nach der Osterfreude. Und die Kirche, wir als Gemeinde würden bald vergehen, so wie die erste Gemeinde vergangen wäre, wenn der Auferstandene nicht immer wieder neu auf uns wartet. Als es Morgen war, stand Jesus da. Das ist die gute osterliche Botschaft für die Gemeinde Jesu Christi, die Verheißung, die über jedem neuen Tag steht. Als es Morgen war, stand Jesus da. Die Jünger wissen es noch nicht, dass es Jesus ist. Sie brauchen Zeit, bis sie ihn erkennen. Sie haben ihn nicht erwartet, herbeigerufen. Komm, Herr Jesus, haben sie ihn schon gar nicht. Und doch ist er da. Und er durchbricht mit seiner lebendigen Gegenwart ihre Selbstabschottung. Und sie werden bald spüren, dass der Morgenglanz der Ewigkeit der Nacht ihres vergeblichen Tuns ein Ende setzt. Der Reformator Johannes Calvin, er steht auch da oben neben den anderen drei Reformatoren. Johannes Calvin hat einmal gesagt, die Kirche bedarf der täglichen Auferstehung. Und im weiteren Verlauf der Geschichte hören wir nun, wie sich diese neue Begegnung mit dem Auferstandenen vollzieht. Er aber sprach zu ihnen. Der Auferstandene spricht seine Jünger und Jüngerinnen an. Die heilsame Wende geschieht unter dem Wort. Sie beginnt mit neuem Hören und Gehorchen. Bis heute begegnet uns der Auferstandene in seinem Wort. Deshalb wird die Kirche ja auch Creatura Verbi Divini, Geschöpf des Wortes Gottes genannt. Alle Reformation, aller Neuanfang in der Kirche beginnt immer mit Hören auf Gottes Wort. Ganz besonders bezeichnend ist das auch 1934 formuliert worden in der Barmer Theologischen Erklärung. Da heißt es in der ersten These, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Er aber spricht zu uns. Und dann fordert Jesus seine Jünger auf, etwas, ja man kann fast sagen, etwas Verrücktes zu tun. Am Morgen steht er da und dann sagt er, werft das Netz aus, so werdet ihr fischen. Liebe Gemeinde, kein vernünftiger Mensch fischt am Tag, schon gar nicht, wenn man die ganze Nacht nichts gefischt hat. Gerade dass es etwas verrückt ist, zeigt deutlich, die Wende zum Leben ist strikt an sein Wort gebunden. Er ist der Weinstock, er ist das Brot. Ohne ihn können wir nichts tun. Indem tagsüber gefischt werden soll, werden zwar die Regeln der Pragmatik etwas gesprengt, aber sie werden nicht außer Kraft gesetzt. Jesus zaubert nicht irgendwelche Fische dabei herbei. Nein, die Jünger müssen schon wieder ran. Sie müssen arbeiten. Es wird ihnen nicht erspart, auch wieder an ihre Arbeit zu gehen. Da mag der Auftrag etwas ungewöhnlich sein, aber sie müssen ihn erfüllen. Das heißt doch für uns, macht euch darauf gefasst, dass euch der Ruf des Auferstandenen vielleicht manchmal auch etwas seltsam und weltfremd vorkommt. Auf sein Wort hin, darauf liegt Verheißung. Auch wenn es uns manchmal vielleicht sogar in der heutigen Zeit etwas verrückt vorkommt und dem Zeitgeist so gar nicht entspricht. Ja, wir gehen immer noch in die Kirche. Ja, wir beten immer noch vor dem Essen. Ja, wir setzen uns immer noch für die Verlierer unserer Gesellschaft ein. Ja, wir glauben an die Kraft der Gebete. Wir vertrauen darauf, dass die Welt im Letzten nicht von Krieg und Hass regiert wird, sondern von Gottes gutem Geist. Auf sein Wort hin. Da warfen sie das Netz aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Liebe Gemeinde, das finde ich ist eine tolle Mutmacherfahrung. Für die Jünger damals, aber bis heute. Auf dem Hören und Gehorchen ruht Verheißung. Und es gibt bis heute in unserer Kirche ja nicht nur Mangel und Dürre. Auch wenn manche immer wieder sehr viel zu beklagen haben. Nein, es gibt auch die Erfahrung von Fülle und Erfüllung. Damals heißt es, Sie haben es gehört, dass die Jünger 153 Fische im Netz hatten. 153. Das waren genau exakt so viele, wie die antike Zoologie Fischsorten kannte. Also wirklich ein Riesenerfolg, der weitererzählt wurde. Neben dem Jammern gibt es für uns auch heute als Gemeinde Christi ganz vieles, von dem wir weitererzählen können. Ganz vieles, was gelingt, was wir erleben können. Hier im Dom, gerade auch die Karwoche, die Osterzeit, mit vielen begeisternden Gottesdiensten, mit Begegnungen, mit anrührenden Momenten, vielfältige predigende Musik und Symbolik, so viele haupt- und ehrenamtliche Menschen, die sich engagieren. Freuen wir uns doch an der Anziehungskraft auch dieses Gebäudes, aber auch so vieler Kirchen und Gemeinden, am Reichtum der Gemeinden. Klagen können wir immer noch, aber sehen wir auch mal, was uns alles geschenkt ist. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Liebe Gemeinde, achten Sie hier mal auf die Reihenfolge. Es ist ja ganz bemerkenswert, die Erkenntnis des Glaubens, dass da Jesus vor Ihnen steht, folgt hier dem äußeren Tun. Erst hören die Jünger, dann tun sie was, was ihnen gesagt wird, und am Ende wird schließlich ihr Herz erreicht, dass sie glauben. Für uns, gerade auch für uns Protestanten, ist oft eine andere Reihenfolge viel geläufiger. Du musst erstmal nur hören und dann glauben und dann kommt das Tun von ganz allein. Hier wird deutlich, der Weg kann auch eine andere Richtung führen, vom Äußeren zum Inneren. Und ich habe den Eindruck, dass wir in der evangelischen Kirche, nicht nur hier im Berliner Dom, gerade auch Äußerlichkeiten ein Stück wiederentdecken, und das ist gut so. Riten und Gesten, die vielleicht zunächst nur äußerlich sind. Aber wer mag das schon zu beurteilen? Wir spüren es doch deutlich, das Entzünden einer Kerze, das Kreuz mit Wasser in der Osternacht auf der Stirn, vielleicht bei einigen sogar das Bekreuzigen. Im Tun kann, wie es der Predigttext zeigt, eine ganz neue Erfahrung gemacht werden, etwas, das das Herz erreicht und dann zum Glauben führt. Immer natürlich auf sein Wort hin. Das Wort ist das Allererste. Und dann, es ist der Herr. Und wo das geschieht, entsteht sofort lebendige Gemeinde. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot. Es entsteht direkt eine lebendige Gemeinde, und mit der Lebendigkeit wird es bunt und vielfältig, ökumenisch. Es gibt immer verschiedene Wege und Formen, den Glauben zu leben. Petrus schmeißt sich stürmerisch die Kleider über und schwimmt schwärmerisch dem Herrn entgegen. Die anderen bleiben erstmal bei der Arbeit, kümmern sich in Ruhe um den Fang und bringen ihn dann sicher im Boot ans Land. Beides darf sein und beides hat sein Recht. Das Vorwärtsdrängende und das Bewahrende, das Progressive und das Gutbürgerliche, das Charismatische, das die Tradition Verwaltende. Wenn wir österliche Gemeinde sein wollen, dann haben wir uns bereits für Vielfalt entschieden, weltweit, aber eben auch hier an einem Ort wie Berlin. So schwer es manchmal ist, es gibt und muss sie geben, die Vielfalt der Glaubensweisen und Gottesdienste. Pluralität, wie sie schon die Jüngergemeinde verkörpert, ist Reichtum und kein notwendiges Übel. Wie gut, dass wir uns als eine Gemeinschaft von Gemeinden verstehen und diese vielen Gemeinden und auch vielen Konfessionen haben. Versöhnte Verschiedenheit, darauf sind wir auf dem Weg, und das ist Reichtum. Und damit kommen wir zum Ende der Geschichte. Ruhe kehrt ein. Am Anfang waren die Jünger um ihr Wohlergehen besorgt. Nun wartet der Auferstandene schon auf sie und hat ihnen den Tisch gedeckt. Brot und Fisch, um sie zu stärken an Leib und Seele. Liebe Schwestern und Brüder, so wandern wir als Gemeinde Jesu Christi durch die Zeit. Oft unruhig und getrieben, manchmal ratlos, mal verlieren wir uns auch ins Nutzlose. Aber dann zieht der Morgen auf und Jesus steht da. Und er begegnet uns in seinem Wort. Und hörend werden wir auf den Weg gebracht. Und wenn wir tun, was er sagt, dann wird unsere Arbeit gesegnet sein. Wir werden Frucht bringen, Glaube wird wachsen und ein lebendiges Miteinander in der Gegenwart dessen, der uns jeden und jeden Tag neu tröstet und stärkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.